Auch von meiner Seite ganz kurze Vorstellung. Die meisten kennen mich und meine Familie. Meine Frau Tamara, die wunderschöne Dame hier vorne. Mein Sohn Michael und Tochter Isabella. Genau, und ich bin Sebastian. Es freut mich heute Morgen, euch das weiterzugeben, was Gott mir aufs Herz gelegt hat. Ihr habt ja vielleicht heute Morgen euch ein Glas genommen und Wasser getrunken oder Saft oder Kaffee. Und habt euren natürlichen Durst gestillt. Also ich musste das erstmal tun, weil ich heute Morgen nicht dazu kam, so richtig was zu trinken. Und jetzt geht es aber darum, dass wir unseren geistlichen Durst auch irgendwie gestillt bekommen. Und als Zeichen dafür, wer kann und wer möchte, steht einfach nochmal kurz auf. Ihr habt jetzt zwar schon eine Weile gestanden, aber lasst uns nochmal aufstehen. Einfach als Zeichen dafür, dass wir von Gott etwas erwarten. Und lasst uns unsere Augen nochmal schließen und dass jeder einfach Gott nochmal sagt, Gott hört es, Gott ist hier. Seine Gegenwart ist hier, dass wir einfach alle nochmal Gott sagen, was du gerade am allernötigsten brauchst. Wo du eine Sehnsucht hast, wo du einen Durst nach ihm hast, dass Gott diesen Bereich ausfüllen soll. Sag ihm das einfach mal. Okay. Setzt euch gerne wieder. Jesus, ich danke dir dafür, dass du hier bist. Danke, dass du jedes Gebet gehört hast, dass du jeden Schrei nach dir, jeden Durst, jede Sehnsucht gehört hast und dass du der bist, der ausfüllen möchte. Dass du der bist, der wirklich Fülle schenken möchte. Der uns all das geben möchte, was die Welt, was wir uns selbst nicht geben können. Herr, und so bitte ich dich, dass du jetzt jedem das speziell gibst, weil du jeden kennst, das, was er jetzt gerade braucht. Amen. Stell dir vor, jemand bekommt ein wunderbares Geschenk. Ein Geschenk, was nicht nur unglaublich teuer war, sondern für dich, was der Name ja schon, Geschenk schon sagt, umsonst ist und war. Und stell dir vor, dieses Geschenk ist auch genau das, was derjenige, der es bekommt, braucht. Und dieses Geschenk ist ohne Hintergedanken, es ist wirklich ein Geschenk aus Liebe. Ohne irgendeinen Zweck. Das Geschenk ist der Zweck an sich. Soll Freude vermitteln, soll Liebe vermitteln. Und jetzt stell dir vor, dass derjenige, der das Geschenk bekommt, die ganze Zeit am Überlegen ist, warum bekomme ich jetzt ein Geschenk? Wie habe ich mir das verdient? Oder wie teuer das wohl war? Jetzt bin ich in der Pflicht, irgendwie das wieder zurückzuzahlen. Oder du machst dir Gedanken, oder beziehungsweise derjenige, der das Geschenk bekommt, macht sich Gedanken, waren da vielleicht irgendwelche Hintergedanken dabei? Ist da irgendwie ein Haken an der Sache? Und derjenige, der das Geschenk bekommt, der ist nur am Deuten, nur am Überlegen und kann sich eigentlich gar nicht mehr so richtig über dieses Geschenk freuen. Kann die Liebe, die eigentlich gegeben werden soll, gar nicht annehmen. Und dieses Geschenk, was eigentlich Befreiung, was Gabe sein sollte, ist nur eine Last. Das schönste Geschenk kann zu einer Last, zu einer Aufgabe werden, wenn man es dann falsch versteht. Und wir merken schon an dieser Situation, an diesem Beispiel, dass es gar nicht so sehr nur um das Geschenk an sich geht, sondern um die Beziehung zwischen dem, der es macht und zwischen dem ist, der es bekommt. Weil da möglicherweise so eine Art Misstrauen ist. Meint der andere es wirklich gut mit mir? Einfach so? Also da ist irgendetwas, was diese Beziehung ausmacht, dass man das Geschenk nicht ganz annehmen kann, so wie es gemacht werden sollte. Und ich sage euch heute Morgen eines, ihr seid beschenkt. Und zwar genau mit so einem Geschenk, wie ich es gerade beschrieben habe. Wunderbar, einzigartig, es ist genau das, was du brauchst. Unglaublich wertvoll. Wertvoller kann ein Geschenk, eine Gabe nicht sein. Es ist rein Zweck an sich. Aus Liebe wird es geschenkt. Und wir stehen ja auch unter dem Eindruck, das Thema steht schon dran, wir stehen ja auch unter dem Eindruck des Route 2 Grundlagenkurses. Und die erste Woche ist vorbei. Einige von euch werden da mitgemacht haben und sind vielleicht schon von Gott bewegt. Und mich hat diese eine Sache bewegt, dieses Geschenk, was direkt der erste Tag war. Und über dieser Woche steht das Thema nach Gottes Vorstellung leben. Und vielleicht fragt ihr euch, was hat denn das mit Geschenk zu tun? Weil das klingt ja erstmal nach einer Menge Arbeit. So nach Gottes Vorstellung leben, es kann ja alles Mögliche sein. Und dann ein Geschenk, was ja zunächst total umsonst ist. Was hat beides miteinander zu tun? Aber lasst uns schauen, warum man erst beschenkt werden muss und dieses Geschenk annehmen darf, um wirklich eben in diesen Vorstellungen Gottes zu leben. So, lasst uns in den Text gehen. Ich hoffe, ihr habt Freude an Bibelarbeit. Holt eure Bibeln raus. Ist wie in der Schule. Nein, es wird hoffentlich nicht so schlimm. Gottes Wort ist gut und ich glaube, diese Geschichte, die ist eine sehr bekannte Geschichte, die hat mein Herz bewegt und ich hoffe, eure Herzen werden dementsprechend genauso bewegt. Johannes 4, ab Vers 4 bis 7 und dann noch Vers 9. Genau das ist. Jesus musste aber durch Samaria ziehen. Er kommt nun in eine Stadt Samarias, genannt Sychar, nahe bei dem Feld, das Jakob seinem Sohn Josef gab. Es war aber dort eine Quelle Jakobs. Jesus nun, ermüdet von der Reise, setzte sich ohne weiteres an die Quelle nieder. Es war um die sechste Stunde. Da kommt eine Frau aus Samaria, Wasser zu schöpfen. Jesus spricht zu ihr, gib mir zu trinken. Die samaritische Frau spricht nun zu ihm, wie bittest du, der du ein Jude bist, von mir zu trinken, die ich eine samaritische Frau bin? Denn die Juden verkehren nicht mit den Samaritern. Also, was passiert hier? Erstmal ganz natürlich, Jesus macht eine lange, lange Reise und das in der Hitze und ist erschöpft, hat Durst, kommt an einen Brunnen und zwar an einen Brunnen in Samaria. Und der Text sagt uns ja schon, dass die Samariter und die Juden nicht gerade die allerbesten Freunde waren. Also man könnte sagen, die haben sich gegenseitig sehr verabscheut, sogar aus erstmal theologischen Fragen. Aber so wie wir Menschen sind, kommen ja dann auch schnell persönliche Dinge mit dazu, Stolz und Eifersucht und solche Dinge. Und die mochten sich überhaupt gar nicht. Und Jesus kommt da jetzt also hin an diesen Brunnen, in ein Gebiet, wo die Juden, also er als Jude, nicht besonders gern gesehen waren. Und dann kommt eine Frau vorbei, Wasser zu holen. Erstmal gar nicht so besonders. Also das ist ein ganz alltäglicher Vorgang, eine Frau, die Wasser holt. Interessant ist dieser Zusatz, die sechste Stunde. Es war nämlich mittags. Die sechste Stunde ist 12 Uhr mittags. Das war die heißeste Tageszeit und eigentlich überhaupt keine gewöhnliche Zeit, um Wasser zu holen. Jede normale Frau hätte so morgens in der Morgenkühle oder auch nachmittags, wenn sich die Hitze auch etwas abgekühlt hat, Wasser geholt. Warum jetzt also holt sich diese Frau mit einem unglaublich schweren Krug, das ist übrigens der Originalkrug, warum holt die sich um diese Tageszeit Wasser? Wir erfahren an späterer Stelle, dass es eine Frau war, die hatte ziemlich viel Mist in ihrem Leben so erlebt. Sie hatte verschiedene Männerbekanntschaften, wie intensiv auch immer die waren. Auf jeden Fall hatte sie einfach irgendwie ein Problem mit Männern, dass da nicht so richtig Stetigkeit in ihr Leben reinkam. Und das war damals nochmal viel, viel mehr als heute total moralisches No-Go. Also so mehrere Männer haben, das ging gar nicht. Und vielleicht können wir uns vorstellen, dass die Frau versucht hat, so an normalen Tageszeiten so morgens Wasser zu holen. Und die anderen Frauen, die sitzen schon am Brunnen und sagen, hey, guck mal, die wieder, die alte Sünderin, die Hure, die mit jedem ins Bett geht. Und dass sie irgendwie abfällige Gesten gemacht haben, Bemerkungen auf den Boden gespuckt haben, was auch immer man sich vorstellen kann. Sie haben sie verabscheut, sie haben sie beleidigt. Wir können uns auch vorstellen, wie die Frau sich gefühlt haben muss. Sie wusste von ihrer Schuld, sie hat sich geschämt, sie war vielleicht wütend, warum können die mir, warum, die sind doch auch nicht besser. Warum sagen die sowas? Also wir können uns vorstellen, eine Frau ging einiges ab und jetzt kommt Jesus vorbei und trifft sie dort zu dieser Tageszeit. Gibt es auch in deinem Leben Situation, wo du dich versteckst, wo du bestimmten Begegnungen aus dem Weg gehen möchtest, weil du merkst, das könnte Schmerz hervorrufen. Das könnte alte Wunden aufreißen, das könnte einen Schuldbereich offenbaren, dass du Blicken ausweist, Gesprächen und Situationen. Gibt es sowas in deinem Leben, dass du nicht total frei bist, sondern sagst, ich gehe auch um 12 Uhr zum Brunnen, eben übertragen auf dein Leben, dass du Dinge machst, um den Dingen, um den Begegnungen aus dem Weg zu gehen? Ich habe selber überlegt, was bei mir ist. Ich habe auch meine Frau gefragt, das ist auch mal sehr hilfreich. Es gibt ja verschiedene Strategien, wie man so Dingen auch aus dem Weg geht, wie man davonläuft, wie man sie verdrängt. Und ich persönlich bin ein Mensch, es gibt Leute, die sind sehr extrovertiert und die verstecken sich, indem sie sehr, sehr viel reden oder die machen Scherze, um so ihre Unsicherheit irgendwie zu verstecken. Und ich bin zum Beispiel einer, ich oute mich, wenn ich unsicher bin, dann vermeide ich Gespräche. Also dann rede ich nicht, wie Männer das ja manchmal auch tun. Ich bin da sehr Mann, auch wenn es Dinge gibt, da wird dann eben nicht drüber geredet. Oder das fällt mir noch gewissermaßen schwer. Das ist meine Strategie zu verdrängen. Und es gibt noch was anderes, was mir auch gesagt wurde, dass ich mecker. Das konnte ich gar nicht verstehen, dass ich durch dieses Meckern eben den Blick von mir selbst auf andere oder auf andere Situationen lenke. Aus meiner Sicht sind es nur Verbesserungsvorschläge, aber meine Frau meint eben, dass es Meckern ist und das ist ein Arbeitsbereich von mir. Vielleicht, dass ich über diese Strategie Dinge vermeide. Aber was ist bei dir? Du wirst es selber am besten wissen. Mach dir Gedanken, überlege, was sind Dinge, wo du nicht auf Anrufe antwortest, wo du Dinge vermeidest, wo du bist sehr laut und redest sehr viel und machst sehr viel Scherze, nur um dir selbst aus dem Weg zu gehen, eigentlich zu zeigen, wer du wirklich bist. Ich glaube, wir haben alle Punkte und das ist okay. Wir sitzen ja hier alle zusammen, wir sind alle Menschen und ihr habt bestimmt auch so Dinge wie ich, kann ich mir zumindest vorstellen. So. Dann, was passiert jetzt? Jesus weiß um die Situation der Frau, aber es heißt, er spricht sie an. Er sagt, gib mir zu trinken. Hört sich auch erstmal nicht so besonders an, aber wir haben ja gehört, dass die Samariter und Juden nicht Best Friends waren. Also das ist erstmal ein totales Unding, dass man als Jude mit den Samaritern spricht. Dann ist Jesus ein Mann und sie eine Frau. Auch erstmal so eine Sache. Und Jesus zusätzlich ist noch ein Rabbi, das heißt ein Gelehrter, einer, der zur Elite gehört und sie eine ganz einfache Frau. Und ein Rabbi spricht nicht mit Frauen. Das ist viel zu gefährlich, dass da Versuchung kommen könnte. Jesus bricht also diesen damaligen Knigge und die Frau denkt sich vielleicht auch, wenn der wüsste, was in meinem Leben so vor sich geht. Der sieht so total rein aus, als wenn er noch kein Wässerchen getrübt hätte. Und wenn er wüsste, wer ich wirklich bin. Und vielleicht kennst du auch solche Gedanken, dass du denkst, in diesem Moment, so wie ich gerade drauf bin, ich habe gerade Dinge gemacht, die waren nicht okay. Ich plaudere ein bisschen aus dem Nähkästchen. Ich bin ungeduldig geworden mit meinen Kindern, weil die mich genervt haben. Ich habe sie angemeckert. Ich habe auf Arbeit Dinge gemacht. Also das ist eine Situation, die mir sehr bekannt gerade vorkommt. Oder ich habe auf Arbeit eine Situation gehabt, wo ich Dinge vertuscht habe, wo ich nicht ehrlich war, wo ich meinem Chef irgendetwas verschwiegen habe. Also du merkst, du hast irgendwie Schuld in deinem Leben. Da ist irgendwas, was wirklich nicht okay ist. Oder du hast ein Gefühl von, ich bin gar nicht würdig. Also wenn Jesus wüsste, wenn Gott wüsste, wer ich wirklich bin, dann würde der doch nicht mit mir reden wollen. Ich glaube, die meisten von uns wissen, dass Gott uns trotzdem liebt, aber es ist manchmal nicht ganz so klar, dass er uns wirklich ansprechen will. Und gerade auch in Situationen, wo du schwach bist, wo du Schuld auf dich geladen hast, wo du dich schämst, dass Jesus genau sagt, hey, jetzt spreche ich dich an. Jetzt bist du offen dafür. Jetzt bist du schwach. Und wisst ihr, Jesus möchte uns jederzeit begegnen. Aber in diesen Momenten sind wir oftmals sehr ehrlich, sehr authentisch. Und wir erkennen an, dass wir Probleme haben, dass nicht alles so tippitoppi ist, wie es manchmal nach außen hin scheint. Und wir sind sehr wir selbst. Jesus möchte dir genau an diesem Punkt begegnen. Auch jetzt im Alltag, in der nächsten Woche. Wenn du Momente hast, wo du dich nicht so wirklich toll fühlst, wenn du dich würdelos fühlst, wenn du dich nicht schön fühlst, wenn du dich schuldig fühlst. Jesus möchte dich ansprechen. Jesus möchte dir begegnen. Sei offen. Sei offen. Du denkst vielleicht, jetzt kann ich nicht mit Gott reden. Jetzt kann ich nicht beten. Oder jetzt Lobpreis kann ich jetzt gar nicht genießen. Bibel lesen. Wie soll das funktionieren? tu es in diesen Momenten. Kehre zurück zu Jesus, der dich immer schon liebt in diesen Momenten. Aber was sagt Jesus jetzt darauf? Vers 10. Jesus sagte und sprach zu ihr, wenn du die Gabe Gottes kenntest und wenn du wüsstest, wer es ist, der zu dir spricht, gib mir zu trinken, so hättest du ihn gebeten und er hätte dir lebendiges Wasser gegeben. Also Jesus sagt zu ihr, du findest es schon seltsam, dass ich dich als Jude, als Mann, als Rabbi um etwas bitte, etwas von dir fordere. Aber ganz im Gegenteil, ich möchte dir eigentlich etwas schenken. Es ist noch viel größer, noch viel toller. Es ist noch viel, viel besser. Ich möchte dir etwas geben. Und was er hier noch sagt, ist, du denkst, ich bin der Bedürftige, dass ich gerade Durst habe und Wasser trinken möchte. Du bist eigentlich die Bedürftige. Du hast tiefe Sehnsüchte. Du hast Dinge in deinem Leben, die nicht ausgefüllt sind. Du bist die Bedürftige. Du brauchst etwas von mir. Und das ist ein entscheidender Moment auch für uns, dass wir erkennen, wir sind bedürftig, wir brauchen etwas von Gott. Unsere Sehnsucht können wir nicht stillen. Wir können uns da ein Glas nehmen und Wasser trinken, aber das wird uns nicht ganz ausfüllen. Oder wir können andere Dinge machen, die werden uns nicht ganz ausfüllen. Nur Jesus, nur das, was Gott uns geben kann, wird uns in dieser Fülle das geben, was wir brauchen. Und Jesus sagt etwas, was ganz wunderbar ist eigentlich und was doch so schockierend ist. Er sagt, du hast eigentlich keine Ahnung, wer ich bin. Und du weißt auch nicht, was ich dir geben könnte. Und ich habe in dieser Woche überlegt, ich bin der Meinung, Jesus zu kennen, aber kenne ich ihn wirklich? Weiß ich wirklich, wer er ist? Weiß ich, wie groß und mächtig er ist? Weiß ich, wie sehr er mich liebt? Weiß ich, was er mir geben kann? Ich habe eine Ahnung davon, aber ich habe es noch nicht ganz verstanden. Wenn ich es schon verstanden hätte, würde ich ihn doch jederzeit bitten und er würde mir das geben, was ich brauche. Und ich bräuchte keine Angst haben, zu ihm zu gehen, weil ich weiß, er ist die Liebe. Wissen wir wirklich, wer Jesus ist? Oder meinen wir es nur? Wir hätten ihn schon irgendwie ergriffen. Wir brauchen ein vollkommenes Verständnis von ihm. Und das können wir nur bekommen, indem wir von dem kosten, was er uns gibt. Er möchte sich uns offenbaren. Bist du da? Oder denkst du, ich bin nicht würdig, ich bin dies und das nicht? Nein, genau dort begegnet er dir und will dich treffen. Wie ist das Geschenk beschaffen? Jetzt lass uns mal zuerst anschauen. Jesus hat ja gesagt, wenn du wüsstest, wie die Gabe ist. Was ist es, was er uns schenken möchte? Und das Wort, was hier mit Gabe in meiner Übersetzung übersetzt ist, das kann auch einfach erstmal freies Geschenk bedeuten im Griechischen. Aber nicht nur Geschenk, es ist eine besondere Art von Geschenk. Weil es gibt zwei Worte für Geschenk im Griechischen und eines steht für ein ganz normales, so was man sich zwischen Menschen schenkt. Aber dieses Wort, was hier im Text steht, das ist ein Wort, was nur das beschreibt, was Gott geben kann. Das ist eine Gabe, die nur Gott schenken kann. Also Jesus sagt hier, das, was ich dir geben kann, das ist viel, viel größer als alles, was du dir vorstellen kannst, weil es eine Gabe Gottes ist. Das ist etwas, was du auf der Welt nicht findest. Du kannst suchen, du kannst umhergehen, du kannst dich anstrengen, du kannst dein Glück versuchen zu finden, du wirst es nicht finden. Jesus ist derjenige, der uns göttliche Gaben schenken kann, der uns außergewöhnliche Dinge geben kann und möchte, die die Welt uns einfach nur mal so nicht bietet. Meine Frage nochmal an uns, was versuchen wir zu tun, um unsere Sehnsucht zu stillen? Was machen wir? Jeder von uns hat Sehnsüchte, aber wie reagieren wir darauf? Jeder von uns hat Durst in irgendeinem Punkt, aber was tun wir? Versuchen wir vielleicht durch viel Arbeit das zu schaffen, dass wir uns ganz doll anstrengen? Oder wir versuchen, gute Menschen zu sein, moralisch gut zu sein? Oder aber wir versuchen durch viele Freizeitaktivitäten, es können ganz banale Dinge sein, ich habe gerade so ein Faible für Kaffee trinken und für abends auch mal einen Film gucken, weil ich das Gefühl habe, das bringt mir Frieden. Aber inwieweit bringt mir das wirklich Frieden? Ja, für einen kurzen Moment schon ist es okay und es freut mich und es macht mich glücklich, ist auch alles okay. Versteht mich nicht falsch, all diese Dinge sind auch erstmal in Ordnung. Es ist gar kein Thema, aber diese Dinge, sie vermögen gar nicht, uns ganz auszufüllen. Selbst wenn es größere Dinge sind, wie Geld, wenn ich denke, wenn ich genug Geld habe, dann aber dann habe ich Frieden, dann habe ich Sicherheit. Oder wenn ich erstmal eine Familie habe, die tippitopp in Ordnung ist oder meine Kinder endlich mal so sind, wie sie sein sollten, dann funktioniert es, dann ist es okay. Du überlegst dir also, was könnte es sein, was meine Sehnsucht stillt. Und ich stelle mal so die These auf, dass es grundsätzlich zwei verschiedene Wege gibt, mit denen wir das versuchen. Der eine ist der Weg der Arbeit, wo wir versuchen, uns anzustrengen, wo wir versuchen, gut zu sein, um irgendwann zu sagen, jetzt habe ich genug getan. Jetzt habe ich Frieden, endlich genug gearbeitet. Aber dieser Moment wird nicht kommen. Wenn wir das versuchen, wenn wir versuchen, uns auf diese Art und Weise zu sättigen, unseren Durst zu stillen, werden wir immer weiter im Hamsterrad laufen und werden nie an den Punkt kommen, wo wir sagen, jetzt habe ich Frieden. Wird nicht passieren. Und der zweite Weg ist der Weg des Glücks, wo ich versuche, einfach meine eigenen Sehnsüchte zu stillen, indem ich sage, ich weiß, wo ich die Quellen finde, die ich brauche. Also wenn ich rausgehe, dann mache ich, was ich will, weil Gott brauche ich dafür nicht. Ich suche mir meine Quellen selber aus. Ich versuche, Freiheit zu haben durch Beziehungen, durch Geld, durch Aktivitäten. Und diese zwei Wege können natürlich in abgeschwächter Form sein, aber ich glaube, wir Menschen neigen alle dazu. Ich merke es selber, als Student geht es ja eben darum, viel zu lernen und so. Und man hat das Gefühl, oh, ich muss noch mehr wissen. Aber das hört ja nicht auf. Du kannst ja immer noch mehr lernen und noch mehr lesen. Das wird dich nicht ausfüllen, das wird dich nicht satt machen. Ne? Genau. Und also diese Wege, sie zeugen davon, dass ich selbst versuche, meine Sehnsucht zu stillen. Ist mir gestern nochmal so aufgefallen, das ist ja das Thema. Ich versuche, meine Sehnsucht zu stillen. Das funktioniert gar nicht. Nur Gott kann meine Sehnsucht stillen. Ich mache mich selbst zum Erlöser, indem ich sage, ich bin der ich meine Sehnsucht stillen möchte. Funktioniert einfach nicht. Das ist total müßig. Und so, die Frau in diesem Text hat versucht, jeden Tag ist sie zum Brunnen gelaufen, hat ihre Dinge versucht zu verstecken, indem sie um 12 Uhr hingegangen ist und hat jeden Tag ihr Wasser geholt und wurde aber schnell wieder durstig. Und viel schlimmer noch, ihre tiefsten Sehnsüchte wurden nicht gestillt. Sie war immer noch in Unfreiheit. Sie hatte immer noch Schammomente, immer noch Schuld, immer noch Dinge, wo sie sich würdelos gefühlt hat. Und wenn wir versuchen, unsere Sehnsucht zu stillen auf natürlichen Wege, werden wir aus diesen Bereichen niemals rauskommen. Wir werden immer noch unsere Würde versuchen zu kaschieren oder unsere Würdelosigkeit. Wir werden versuchen, uns irgendwie zu verstecken oder irgendwie uns gut darzustellen. Aber das wird uns nicht die Freiheit schenken, die wir brauchen. Was sagt jetzt Jesus über dieses Wasser, was er aber geben kann? Er sagt in Vers 13, jeden, der von diesem Wasser trinkt, wird wieder dürsten. Wer aber von dem Wasser trinken wird, das ich ihm geben werde, den wird nicht dürsten in Ewigkeit, sondern das Wasser, das ich ihm geben werde, wird in ihm eine Quelle Wassers werden, das ins ewige Leben quillt. Das also ist das, was Jesus schenken möchte. Das ist etwas vollkommen anderes. Er sagt, wenn du von mir trinkst, du wirst nicht mehr durstig werden. Deine Sehnsucht wird ganz gestillt. Und hier heißt es wörtlich, das wird eine Quelle werden, die immer so kontinuierlich aufsprudelt, die immer weiter sprudelt, ins ewige Leben hinein. Das heißt nicht, dass erst wenn wir tot sind und im Himmel sind, dass dann die Quelle anfängt zu sprudeln, sondern ins ewige Leben hinein. Wenn wir das annehmen, was Jesus uns schenken möchte, fängt die Quelle jetzt schon in dir an zu sprudeln. Und ich glaube, einige von uns haben das schon mal so angenommen. Aber wie sehr sprudelt deine Quelle gerade? Wie sehr merkst du, dass diese Lebensfülle in deinem Leben ist? Ich merke das ganz oft nicht. Und ich habe zu Hause ein Aquarium. Und wenn da der Filter verstopft ist, das heißt, das Wasser sprudelt nicht mehr. Das wird nicht mehr gereinigt. Das ist still, das ist tot. Dann auf kurz oder lang werden die Fische nicht mehr so schwimmen, wie sie sollen, sondern auf dem Rücken. Die werden irgendwann tot sein. Und das ist für mich ein sehr schönes Bild dafür, dass Wasser im wahrsten Sinne des Wortes lebensspendend sein kann. Das heißt, da ist Leben total möglich und wir werden freigesetzt. Oder wir nehmen von Wasser, was irgendwie so abgestanden ist. So irgendwie, ja, das hat keinen Geschmack mehr, das riecht schon komisch. Und das, glaube ich, können wir auch in diesem oder tun wir in diesen Momenten, wo wir immer wieder versuchen, auf irgendeine bestimmte Art und Weise unseren Durst zu stillen, merken, das wird nicht so richtig was. Und wie gesagt, wir neigen alle dazu. Lasst uns nicht sagen, der eine hat es raus und der macht es gar nicht mehr. Wir sind Menschen und wir versuchen das auf diese natürlichen Wege. Aber lasst uns ehrlich zu uns sein, dass wir es nicht schaffen, dass es nichts bringt. Der Durst wird nicht gestillt. Was sagt jetzt aber die Frau darauf? Sie wird ihrer Bedürftigkeit scheinbar bewusst und merkt, hey, dieses Wasser, das Angebot, das klingt ziemlich gut, aber ich habe das Gefühl, wir lesen das in Vers 15, dass sie so ein bisschen Jesus auf den Arm nimmt oder dass sie ihm nicht ganz vertraut, dass sie sagt, Jesus, gib mir doch dieses Wasser, damit ich nicht dürste und ich hierher komme, um zu schöpfen. Also wir wissen nicht ganz, wie sie es gemeint hat, vielleicht mit so einem schelmischen Unterton. Ja, okay, ne? Mir haben schon viele Leute einiges erzählt. Jetzt komm, also ich fände das zwar total toll, aber so richtig vorstellen kann ich mir das nicht. Sie hatte ja vorher auch zu ihm gesagt, du hast ja gar keinen Eimer dabei, also wie willst du Wasser schöpfen? Also sie ist noch sehr in diesem Natürlichen unterwegs und macht sich Gedanken, wie kann das jetzt gehen? Und aber trotzdem sagt sie etwas Interessantes. Sie sagt nämlich, ich möchte nicht mehr durstig sein, damit ich nicht mehr dürste und ich nicht mehr hierher komme, um zu schöpfen. Also sie hat eigentlich keine Lust darauf. Sie merkt, das ist anstrengend, das ist müßig und das ist irgendwie auch total vergeblich. Und das ist eine tolle Einsicht. Wenn wir diese Einsicht auch haben, wenn wir in den Dingen drin sind, die unsere Sehnsucht stillen sollen und merken, irgendwie ist es vergeblich. Irgendwie habe ich keine Lust mehr darauf. Das sättigt mich nicht. Ich habe immer noch Durst. Ich fühle mich immer noch in bestimmten Punkten würdelos und unfrei. Dass wir das erkennen und da entsteht ein Durst. Und dann sagt sie, ob sie es ernst meint oder nicht, gib mir dieses Wasser. Also sie will von diesem Wasser haben. Das klingt zu schön, um wahr zu sein. Aber wisst ihr was? Das ist wirklich wahr. Das ist wirklich die Wahrheit, dass Jesus uns dieses Wasser schenken möchte. Aber was ist denn jetzt auch wirklich konkret dieses Geschenk? Jetzt mal Butter bei die Fische, würde der Norddeutsche sagen. Was ist dieses Geschenk? Jesus sagt lebendiges Wasser. Das heißt, dieses Geschenk ist das pure Leben. Es ist Leben in Fülle. Es ist etwas, was wir uns nicht vorstellen können. Ein Leben wirklich in der Fülle Gottes. Dass wir nicht nur niemals mehr sterben, sondern dass wir jetzt schon voll und ganz in dem leben, was Gott uns eigentlich schenken möchte. Nicht mehr im Hinterherlaufen, sondern dass Gott uns voll macht und wir ganz gesättigt werden. Was macht denn eigentlich ein Geschenk aus? Ich hatte es am Anfang schon gesagt. Sag mal, was macht ein tolles Geschenk aus? Meine Tochter hat jetzt am Dienstag Geburtstag, da überlegt man sich einiges, das ist gar nicht so leicht, Kindern zu schenken, was sie, oder den Kindern was zu schenken, die schon alles haben. So ist auch mit uns, ne? Wenn wir meinen, wir haben schon alles, dann braucht Gott uns ja nichts mehr zu geben, fällt mir gerade ein. Aber was macht denn ein Geschenk aus, ganz konkret? Ein Geschenk, das sollte etwas kosten. Entweder Geld oder Mühe oder Zeit, es kann ja auch was Selbstgebasteltes sein. Und es sollte natürlich dem, der es bekommt, ganz umsonst sein. Er sollte nichts dafür tun müssen, dann wäre es ja kein Geschenk mehr. Logisch? Ja. Und außerdem ist es ohne Hintergedanken. Da ist nichts dahinter. Einfach dieses Geschenk und einfach aus Liebe. Das sollte ein Geschenk ausmachen. Und natürlich noch zusätzlich ein Geschenk, was keiner wirklich braucht, ist auch irgendwie nicht so ein schönes Geschenk, oder? Na, Weihnachten, weiß ich nicht, wie es da bei euch ging, ob da einige Geschenke dabei waren, wo ihr sagt, brauche ich jetzt eigentlich nicht so wirklich, aber ich freue mich trotzdem. Aber ein wunderbares Geschenk sollte auch diesen Zweck erfüllen, dass es wirklich das gibt, was der andere braucht. Und wisst ihr, genau dieses Geschenk möchte Gott uns machen. Erstens ist es unglaublich wertvoll. Wir werden gleich noch sehen, warum. Dann ist es total aus Liebe und umsonst. Wir brauchen nichts dafür tun. Es ist genau das, was wir brauchen. Und es ist ohne Hintergedanken, es ist die Liebe selbst, die Jesus uns schenken möchte. Und deswegen könnte man dieses Wort auch mit einem, oder diese Geschichte des Geschenkes auch mit einem Wort beschreiben, Liebe. Ja? Aber Liebe ist ja heutzutage ein Wort, was so ein bisschen breit getreten ist, wo wir nicht mehr genau wissen, so im allgemeinen Sprachgebrauch wird es ja ziemlich oft verwendet, was es eigentlich bedeutet. Und in der Uni war mal eine Kommilitonin, die meinte, ja, wir brauchen Jesus ja eigentlich gar nicht mehr so sehr. Wir brauchen nur noch das Konzept der universellen Liebe. Aber wisst ihr, das funktioniert nicht, weil wir ohne Jesus gar nicht wissen, was wirkliche Liebe ist. Was ist denn der Maßstab? Jeder Mensch sagt, oh, ich liebe dich und ich würde alles für dich tun. Aber was ist denn wirklich die echte Liebe? Die wird uns erst in Jesus richtig offenbar. Die wird uns erst in ihm gezeigt. Er definiert, was Liebe ist. Und deswegen müssen wir uns nach dem Geschenk vor allem angucken, auch wie der Geber ist. Gabe und Geschenk sind unzertrennlich miteinander verbunden. Also die Frau hat ja zu Jesus gesagt, gib mir von diesem Wasser. Sie hat hier so vielleicht ihren Krug hingehalten und gesagt, Jesus, einmal bitte voll machen. Ne, das klingt total gut, dann trinke ich davon und werde nie mehr durstig. Jesus sagt jetzt aber nicht, hier, bitteschön, gebe ich dir. Nein, er sagt etwas anderes, was sehr interessant ist. Verse 16 bis 19. Er sagt nämlich zu ihr, rufe deinen Mann. Oh Mann, wieder bloßgestellt. Rufe deinen Mann, sagt er, und komm hierher. Die Frau sagt, ich habe keinen Mann. Jesus sagt, du hast recht gesagt, ich habe keinen Mann, denn 5 Männer hast du gehabt und der, den du jetzt hast, ist nicht dein Mann. Hierin hast du wahr geredet. Also diese Frau hat vielleicht gedacht, ja, dieser Jesus, der ist irgendwie interessant. Der kommt hierher und spricht mich an und erzählt mir von diesem Wasser, aber jetzt diese Geschichte. Vielleicht ist Jesus doch wie alle anderen und sagt mir nur das, was ich falsch mache. Stellt mich wieder bloß. Aber das ist nicht Sinn und Zweck dieser Sache. Das ist nicht Sinn und Zweck dessen, was Jesus hier vorhat, sondern er möchte an ihr Kernproblem ran. Wisst ihr, wenn Gott uns Leben schenken möchte, dann tut er das nicht nur so wie so ein Pflaster, was alle Wunden abdeckt, aber die gären weiter vor sich hin. Nein, er möchte unsere Wunden heilen. Er möchte unsere Wundenpunkte aufdecken und heilen. Und deswegen ist es manchmal wichtig, dass diese Punkte angesprochen werden. Das tut weh, das tut vielleicht wirklich kurz weh, aber es wird besser werden. Wisst ihr, und auch hier, wir mussten in der letzten Woche zum Arzt mit unserer Tochter. Und es ist gar nicht so leicht, ihr zu erklären, hey, wenn wir zum Arzt gehen, dann tut es vielleicht kurz weh. Du kriegst eine Spritze oder irgendwas anderes, aber dann wird es besser werden. Das ist ihr nicht so leicht zu erklären. Sie denkt, oh nein, Arzt. Und wir sagen, der Arzt, der meint es gut mit dir und wir auch. Es wird dann besser werden, es ist wichtig. Und wie schwer fällt mir, vielleicht auch euch, das manchmal das zu erkennen, dass es manchmal weh tut, aber es wird besser. Lasst uns nicht diesen wunden Punkten aus dem Weg gehen, diesen tiefen Lebenssehnsüchten, diesen tiefen Lebenssorgen, die wir vielleicht doch haben. Ich weiß nicht, was es bei euch ist. Ich hatte ein bestimmtes Lebensthema, was sich so ein bisschen bei mir durchgezogen hat, wo ich eine Not hatte, aber wo Gott mich nicht nur durchgetragen, sondern mich heil gemacht hat oder immer noch dabei ist, heil zu machen. Aber das tut weh, wenn es angesprochen wird. Das ist nicht so leicht. Wisst ihr, wir als Christen sagen ja schnell, oh, ich habe demjenigen vergeben. Alles okay. Sache ist in Ordnung, Pflaster drauf, ist okay. Und Jesus sagt, hey, guck mal nochmal tiefer. Vielleicht ist das noch gar nicht so heil, wie es sein sollte. Ist noch gar nicht so fertig. Er möchte das aufdecken, aber nicht, um uns weh zu tun, sondern um uns zu heilen. So, lasst uns mal langsam Richtung Ende gehen. Die Geschichte ist so spannend, man könnte hier noch weitermachen, weil Jesus auch noch die Tatsache anspricht oder die Frau kommt eigentlich darauf, die Frage, wie betet man an? Und wenn man Jesus trifft, dann wird die Frage auch unmittelbar gestellt, wen betest du an? Aber das dürft ihr gerne zu Hause in Eigenstudium lesen und Gott kennenlernen. Also, jetzt zu der Frage, wer ist Jesus? Jesus hatte ja gesagt, wenn du wüsstest, wer es ist, der mit dir spricht. Und er hat auch gesagt, dieses lebendige Wasser möchte ich dir geben. Das heißt, es ist nicht nur irgendetwas, was so geschenkt wird, sondern dieses Geschenk hat mit dem Geber unmittelbar zu tun. Ohne den Geber, den Schenker, ist dieses Geschenk irgendwie gar nicht mehr wertvoll, weil beide unmittelbar zusammenhängen. Und sie hatte ja gesagt in Vers 19, Herr, ich sehe, dass du ein Prophet bist. Also so langsam fängt sie ihn an, ernst zu nehmen. Jesus, du hast mir gesagt, was ich alles getan habe. Du bist scheinbar ein Prophet. Sie kommt der Sache schon so ein bisschen näher. Und stell dir jetzt mal vor, du solltest dir ein Geschenk wünschen, weißt aber gar nicht, wer es ist, der dir dieses Geschenk macht. Und du denkst vielleicht hat er gar kein Geld, der ist total arm, der kann mir nichts schenken. Oder du denkst, Der ist vielleicht krank, der ist gar nicht in der Lage, irgendwie loszugehen, mir was zu kaufen. Oder du denkst, vielleicht ist der auch einfach nur böse. Vielleicht möchte der mir gar nichts schenken. Oder der hat irgendwelche Hintergedanken. Und du hast keine Ahnung davon, was du dir wünschen sollst. Wenn du jetzt wüsstest, dass derjenige, der dir das Geschenk geben kann und möchte, nicht nur total reich ist und total fähig ist, dir etwas zu schenken, sondern auch zusätzlich noch die Liebe in Person und derjenige ist, der gerne schenkt. Und wisst ihr, dieserjenige ist Jesus. Wir fragen uns, wer ist es, der uns das geben kann? Wenn wir wissen, wer Jesus ist, haben wir auch eine Ahnung davon, was wir uns von ihm wünschen können. Nämlich einfach alles. Das Allerbeste, das Allergrößte, weil er der ist, der diese göttlichen Gaben schenken möchte und Leben schenken möchte. Und die Frau sagte in Vers 25 zu ihm: Ich weiß, dass der Messias kommt, der Christus genannt wird. Wenn jener kommt, wird er uns alles verkündigen. Also diese Frau hatte eine Ahnung davon oder eine Hoffnung, dass eines Tages ihr Retter kommt. Sie erkannte, dass sie einen Retter braucht, einen Erlöser, dass sie bedürftig ist. Weil sie sagt, der bringt dann alle Antworten. Oder sie sagt, der wird uns alles verkündigen. Das heißt, sie hat Fragen. Sie hat unbeantwortete Fragen. Sie braucht diesen Erlöser. Und was sagt Jesus dann zu ihr? Ganz toll. Ich bin es, der mit dir redet. Ist doch toll, du suchst den Messias, du suchst den Erlöser und er steht schon längst vor dir. Du bist durstig und Jesus sagt, hier bin ich doch. Ich stehe die ganze Zeit vor dir, ich bin es, der mit dir redet. Ich bin schon längst da. Vielleicht fragst du dich das auch manchmal, ich habe so viele Fragen, so viele Nöte. Jesus sagt, ich bin doch schon längst da. Bitte mich doch einfach um das, was du brauchst. Ich bin doch schon längst hier. Wisst ihr, wenn Jesus der sein darf, der er wirklich ist, wo er sagt, ich bin es, dann passieren mächtige Dinge in unserem Leben. Weil er dann wirklich der Mächtige und der Liebevolle sein darf, der er wirklich ist. Und nicht irgendein Bild von Jesus, der so das moralische Vorbild unseres Lebens ist. Nee, wenn Jesus wirklich der ist, der er sein möchte, nämlich der Gott in unserem Leben, dann werden Dinge passieren, mächtige Dinge. Und er sagt nämlich, ich bin. Er sagt, ego eimi. Und dieses Ich bin, das ist ein Satz, der schon im Alten Testament so in etwa vorkommt, wo Gott sich als der offenbart, der ist. Er sagt, ich bin, der ich bin. So offenbart er sich seinem Volk. Und wenn Jesus hier sagt, ich bin, dann sagt er damit nichts anderes als, ich bin der ich bin aus dem Alten Testament. Ich bin der Gott des Volkes Israel und der Gott der ganzen Welt. Ja, ich erzähle euch auch noch kurz eine Geschichte. Jesus nämlich in Gethsemane. Jesus im Garten Gethsemane, kurz vor der Kreuzigung. Da kommt eine römische Kohorte, angeführt von dem Judas, dem Verräter. Wir müssen uns vorstellen, etwa 600 schwer bewaffnete römische Soldaten. Bis auf die Zähne bewaffnet. Und sie fragen, oder sie suchen nach Jesus. Und wir suchen Jesus von Nazareth, sagen sie. Und Jesus sagt, ich bin. Und was passiert? Sie taumeln rückwärts, sie fallen um. Also stellt euch das vor, dass eine römische Kohorte schwer bewaffnet ankommt, 600 Mann in etwa, und ein einzelner unbewaffneter Jesus, und der sagt, ich bin. Und die Mauern fallen, die Männer fallen, die Waffen werden niedergelegt. Und so darf es auch in unserem Leben sein. Dort, wo Jesus zu dir sagt, ich bin, da fallen unsere Verstecke, unsere Scham fällt, unsere Schuld fällt weg, weil Jesus sich als der zeigt, der er ist. Aus einer Würdelosigkeit wird eine Würde, aus einer Schuld wird Annahme und Vergebung, aus einer falschen Sicht auf mich selbst wird eine Sicht auf dich, die sagt, du bist geliebt, du bist wertgeschätzt, ich bin in deinem Leben, ich bin mit dir, ich bin bei dir. Und so passiert auch im Leben dieser Frau dieses unglaublich große Wunder, ab Vers 28, ich finde es unglaublich. Da steht dieser Vers 28, die Frau nun ließ ihren Krug stehen. Für mich der Hammervers. Habe ich bestimmt 100 Mal überlesen oder noch öfter. Was heißt es? Die Frau lässt das, was sie früher als Priorität hatte, jeden Tag zum Brunnen zu rennen, dieses natürliche Wasser zu schöpfen, die lässt diesen Krug fallen. Die hat keine Lust mehr darauf, auf dieses Natürliche. Wisst ihr, wenn Jesus sagt, ich bin, der ich bin, dann wollen wir das Alte nicht mehr. Das darf alles auch mal sein, aber nicht als Quelle unseres Lebens, nicht als lebensspendende Quelle. Dann wollen wir nur noch Jesus, weil wir den echten Jesus kennengelernt haben, gefunden haben und er sich vorstellen durfte. Und was macht sie? Die Frau, die vorher Angst hatte, die sich versteckt hat, sie rennt los in die Stadt und erzählt den Leuten von dem Jesus, den sie getroffen hat. Ist doch unfassbar. Aus so einer Angst und Scham wird Mut. Und sie sagt, kommt, seht einen Menschen, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Dieser ist doch nicht etwa der Christus. Also sie sagt, dieser Jesus, der weiß alles, was ich gemacht habe. Und ihr wisst es ja auch. Vorher hat sie sich versteckt, sie wollte darauf nicht angesprochen werden. Jetzt sagt sie, ja, der hat mir das alles erzählt, ist gar nicht so schlimm. Er hat mir das ja vergeben, er hat mich angenommen, er liebt mich. Guck doch selbst, ob er der Retter ist. Und dann gehen sie selbst raus und sagen in Vers 42 zu der Frau, wir glauben nicht mehr um deines Redens willen, denn wir selbst haben gehört und wissen, dass dieser wahrhaftig der Retter der Welt ist. Also welch ein Wunder passiert hier im Leben dieser Frau. Und welch ein großes Werk passiert durch sie. Diese einfache Frau, die Probleme en masse in ihrem Leben hatte, die von Schuld und Scham behaftet war, total unfrei war, sich versteckt hat, wird auf einmal zur Riesenevangelistin. Sie geht in diese Stadt und die Leute sagen, dieser ist wahrhaftig der Retter der Welt. Und wenn Jesus das mit solch einer Frau tun kann, nicht mit uns? Na klar, mit dir genauso, mit mir genauso, wo wir unsere wunden Punkte haben, wo wir unsere Schwächen haben. Er will es mit dir tun, mit einfachen Leuten, mit einfachen Sündern. Sind wir doch mal ehrlich, ne? Wir haben es doch echt nicht in der Tasche. Und Jesus verändert diese Frau so, indem er ihr begegnet. Wir brauchen Begegnung mit diesem Jesus, mit dem Echten. Und dann werden die Mauern fallen. So. Jetzt haben wir von diesem Geschenk gehört. Wir haben von dem Geber des Geschenkes, von Jesus gehört. Und was hat das jetzt mit den Vorstellungen Gottes zu tun? Ganz einfach, wir haben es schon gesehen, dass die Frau die Vorstellungen Gottes lebt, erfüllt, nachdem sie Jesus begegnet ist. Fast automatisch, das war gar nicht schwer. Sie hat sich gefreut, das war keine Last mehr, sondern sie hat dieses Geschenk angenommen, nicht als Last, sondern als Geschenk, was sie frei macht. Wenn wir dieses Geschenk annehmen, dann werden wir frei werden und dann werden wir weiterschenken, ganz automatisch. Dieser volle Krug oder was auch immer, dieser Sehnsuchtskrug in deinem Leben, wenn der voll ist mit Jesus, wird es automatisch überlaufen und wir werden Jesus wir werden Leuten die Freude weitergeben, die wir von Jesus empfangen haben. Keine Last, sondern Geschenke verteilen, weiter verschenken, weil wir Beschenkte sind. Und dass wir auf einmal Gott vertrauen, der das Geschenk macht und nicht mehr misstrauen, dass wir sagen, Gott, was ist denn das für ein Geschenk? So kann ich gar nicht mit umgehen, ich verstehe das gar nicht. Doch, nimm es an heute für dich, dass Jesus dich beschenkt. Ganz, ganz speziell da, wo du es brauchst, aber auch allgemein, dass er dein Leben mit Leben füllt. Und nicht mit totem, abgestandenem Wasser, sondern mit lebendigem Wasser. Genau, ihr dürft gerne nach vorne kommen. Und dann werden wir die Vorstellung Gottes erfüllen. Das heißt nicht, dass wir uns nicht mehr auch entscheiden müssen zu diesen Dingen, doch immer wieder diese Liebe anzunehmen, aber mehr ist es nicht. Als ihr euch heute Morgen ein Wasserglas eingegossen habt oder was auch immer, war der Durst anstrengend? Und der Durst war keine Anstrengung, der musste gestillt werden. So ist auch das, dieser Durst nach dem, was wir für Jesus auch tun möchten, das wird keine Anstrengung mehr sein, sondern wir möchten gestillt werden. Wir möchten davon trinken, ganz, ganz ohne Last und weiterschenken. Ganz, ganz einfach so. Und wie sehen wir dann wirklich, wie Jesus ist, wie wir selbst sind? Wir sehen es letztendlich im Kreuz Jesu. Im Kreuz Jesu, in der Situation, wo Jesus für uns, für dich, für mich am Kreuz hängt, sehen wir, was Menschen so tun, wenn sie sich anstrengen, wenn sie sich bemühen. Wisst ihr, die Pharisäer, die haben sich auch angestrengt. Die haben gemeint, es gut zu machen. Die wollten Gott irgendwie ehren. Und der Sohn Gottes hängt am Kreuz. Wisst ihr, wenn wir uns einfach nur bemühen, einfach nur anstrengen, wird alles Mögliche rauskommen, aber nicht der Wille Gottes wird getan werden. Und wir sehen aber auch noch etwas anderes. Wir sehen, dass Jesus das für uns tut, nämlich aus Liebe. Dass er dort hängt und die Schulden, den Schaden, den wir verursacht haben, bezahlt. Das gerne schon klimpern auch so ein bisschen. Das ist schön. Danke. kurze Geschichte noch. Ich habe im Jugendlichen Übereifer mal das Auto meiner Mutter kaputt gefahren, so richtig zu Schrott. Und als ich das Ergebnis gesehen habe, habe ich gesehen, das war meine Schuld. Das habe ich getan. Das ist mein Werk. Und ich wusste instinktiv, irgendjemand muss dafür aufkommen, für diesen Schaden. Irgendjemand muss das bezahlen, reparieren, wie auch immer. Und ich selbst kann das vielleicht nicht. Und wisst ihr, das, was wir tun, ist noch viel, viel schlimmer als irgendwie ein kaputtes Auto, sondern wir, die Beziehung, die Gott uns ermöglicht hat, als er als uns von Anfang an liebte, die zerstören wir, indem wir ihm nicht vertrauen, indem wir ihm nicht gehorsam sind oder diese Beziehung nicht wollten. Aber Jesus sagt, ich liebe dich trotzdem und ich bezahle diese Schuld. Diese Schuld ist ein für alle Mal bezahlt, wenn du es dann für dich annimmst. Du brauchst nichts mehr tun. Du brauchst nicht mehr Werke machen und dich anstrengen oder du brauchst auch nicht versuchen, dein Glück woanders zu finden, sondern ich will dein Glück sein, ich will dein Frieden sein, ich will deine Freiheit sein. Und wenn wir auf das Kreuz schauen, auf das, was Jesus für uns getan hat, dann dürfen wir das alles für uns in Anspruch nehmen. Würde, Freiheit, Frieden, Mut und Liebe, die alle Angst austreibt. Und etwas anderes noch. Jesus ist nicht nur gestorben, Jesus ist auferstanden. Wisst ihr das? Jesus ist wirklich auferstanden. Jesus ist wahrhaftig auferstanden. Er ist für dich auferstanden, dass du nicht länger tot bleiben musst in deinem Leben, sondern dass du das Leben ganz für dich nehmen darfst. Dass du ganz in Fülle leben darfst. Er ist für dich persönlich gestorben und er wird es weiterhin tun, aber er ist auch auferstanden. Und in dieser Auferstehungskraft dürfen wir leben. Und wenn du möchtest, steh einfach nochmal auf. Und ich würde jetzt einfach vorbeten und ihr, wer es möchte, darf es nachbeten, dieses Geschenk anzunehmen. Schließt eure Augen und wer das für sich in Anspruch nehmen möchte, ganz neu oder mal wieder, der darf einfach kurz die Hand heben. Gott sieht es, diese Aktion zu sagen, ich möchte dieses Geschenk annehmen. Betet mir einfach nach. Jesus, danke, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Jesus, danke, dass ich deine Vergebung für meine Sünden annehmen darf. Jesus, danke, dass ich das Geschenk des Lebens und der Liebe heute annehmen darf. Danke, dass du mir Fülle schenken möchtest. Der Tod hat keinen Platz in meinem Leben. Denn du bist für mich auferstanden. Danke, dass ich dein Kind sein darf. Jesus, ich bete einfach für jeden, der heute Morgen hier ist, dass du ihn ganz ausfüllst. Dass du ihm seine tiefste Sehnsucht stillst. Dass du uns das gibst, was wir brauchen, weil du weißt, wer wir sind und dass wir bedürftig sind. Dass du uns voll einschenkst. Dass wir nicht nur so irgendwie leben, sondern das Leben in Fülle haben, das Leben in Kraft haben. Leben in der Autorität, die du uns verliehen hast. Leben in einer Würde, die du uns geschenkt hast. Dass wir uns nicht länger schämen müssen, sondern frei sein dürfen in dir. Ich bitte dich, dass es jetzt keine einmalige Sache ist, sondern dass du uns jeden Tag begegnest, als der, der du bist. Dass du selbst, wenn wir mal misstrauisch sind oder zweifeln, du das überwindest und uns einfach das lebendige Wasser gibst. Danke, Jesus, dass du jeden, der hier ist, liebst. Auch die Kinder in ihren Kindergruppen, dass du jeden liebst, für jeden einen Plan hast und dass dir keiner egal ist, sondern dass er dir so wichtig ist, dass du für ihn gestorben bist. Danke, Jesus, dafür. Amen.